dürftet ihr aus eurem Schlaf wachen? Ich hoffe, ihr habt euch keine Erwartungen gemacht. Sonst könnt ihr sicher sein, dass ich euch alle enttäuschen werde. Wir verwenden das Wort enttäuschen ja sehr häufig. Aber wissen wir denn noch die Grundbedeutung? Enttäuschen. Täuschung. Wir unterliegen einer Enttäuschung. Und dann werden wir von dieser Täuschung weggenommen. Oder diese Täuschung wird uns weggenommen und deswegen fühlen wir uns enttäuscht. Und das im Grunde genommen müsste das ja ein sehr positiver Effekt sein, aber wir sehen es immer als etwas sehr Negatives. Der ganze spirituelle Weg, der ganze Weg zum Ende des Dukkhas führt zur Enttäuschung. Wir haben uns unser ganzes Leben, nicht nur dieses Leben, sondern alle Leben vorher, und es sind nicht ganz wenige, vielleicht sind es einige Milliarden von Leben, die wir schon hinter uns haben. Und jedes Mal, bei jedem neuen Leben, erliegen wir einer neuen Täuschung. Einer Täuschung, dass wir Mann sind, einer Täuschung, dass wir Frau sind, einer Täuschung, dass wir diesem sind, dies sind oder jenes sind. Und deswegen, aus diesem einzigen Grund, ist der Weg zur Enttäuschung so schwierig. Wir wollen uns einfach nicht enttäuschen lassen. Wir wollen dieser Täuschung weiter und weiter und weiter folgen. Denn wir sind ja so gern etwas. Wir stellen ja so gerne etwas dar. Und wenn jemand zu uns kommt und sagt, das sind wir nicht, oder er sieht uns anders, dann sind wir enttäuscht. Nur weil er etwas anders in uns sieht, als das, was wir uns vorgestellt haben. Und gehen wir auf dem spirituellen Weg irgendwann bis zum Ende, dann sind wir vollkommen enttäuscht. Dann haben wir nämlich die Täuschung überkommen, überwunden. Und das ist der Weg zum Ende des Druckers. Sind wir nicht mehr enttäuscht? Oder haben wir die Täuschung überwunden? Wo soll das Drucker denn herkommen? Das ist nicht möglich. So, und im Grunde habe ich jetzt mein Thema abgehandelt. Kurz und prägnant. Ja, eigentlich schon als ich hier nach Deutschland angeflogen bin, war ich schon deprimiert, als ich in Frankfurt im Flughafen ausgestiegen bin und wollte schon gleich wieder in den nächsten Flieger zurück. Zuerst war ich dann in Österreich und der Slowakei und dann hat sich das ein bisschen aufgehellt. Dann über die Schweiz, da ist es wieder dunkel geworden. Dann Stuttgart hat sich wieder aufgehellt und in München war ich gestern also extrem deprimiert. Das ist irgendwo, diese Großstadt hat da so ein ganz negatives Potenzial. In so einer Großstadt, da kann sich alles entfalten und vor allem versteckt sich da ein ziemlich großes Potenzial an negativer Energie. Das sollten wir nicht unterstützen. Wir sagen im Deutschen, im Dunkeln lässt sich's gut munkeln, also da lässt sich viel Scheiße bauen. Und die Scheiße, die hängt in der Luft. Und das ist die spirituelle Energie oder die spirituelle negative Energie, die wir jeden Tag abbekommen. Und das wird uns das nicht leichter machen, aus unserem eigenen Drucker herauszukommen, wenn wir dann noch ein ganzes Energiefeld haben von negativer Energie, die da rumhängt. Dann war es natürlich auch gestern, ja, im Zusammenhang mit den Leuten, die da gestern kamen, die dann auch noch teilweise negative Energie hatten. Heute ist es ein bisschen besser. An einem Ort, wo Menschen praktizieren oder wo sie versuchen zu praktizieren oder versuchen das oder versuchen oder meinen zu versuchen zu praktizieren, das war wahrscheinlich das Beste. da herrscht dann etwas bessere Energie. Oder ist das Energielevel ein bisschen höher? Und das Wetter ist auch, hat sich auch umgeschlagen. Außerdem habe ich ja irgendwie was mir eingefangen. Meine Stimme ist heißer von den ganzen Vorträgen, die ich in den letzten Wochen gehalten habe. So, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwas zusammenbekommen. Ich habe mich manchmal, also jetzt das ist so fast 6 Wochen oder 5 Wochen, wo ich hier bin, habe ich manchmal gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Hier ist doch alles schon da. Hier gibt es doch schon alles. Es gibt Meditationskurse ohne Ende. Es gibt Meditationslehrer ohne Ende. Da ist kein Platz für einen Mensch. Dieser Mensch fühlt sich da vollkommen überflüssig. Die ganzen Bücher, wenn ich mir die Bücher anschaue, alle reden sie von Erleuchtung. Und wenn ich mir die Menschen dann anschaue, die diese Bücher lesen oder die praktizieren, dann sehe ich nur einen Haufen Leid. Wie hängt das zusammen? Womit hängt das zusammen? Und dann frage ich mich natürlich, wenn ich das alles so sehe, die ganz tollen Meditationsangebote, oder die tollen Kurse oder diese tollen Vorträge oder Titel der Vorträge. Ja. Was soll das alles? Was verkaufen sie euch? Und verkaufen tun sie das. Sie müssen sicher verkaufen. Ansonsten könnten sie nicht leben. Weil sie leben von eurem Geld. Die Meditationslehrer, die Meditationskurse, die Seminarhäuser leben von eurem Geld. Sie leben zwar auf Honorarbasis, wie man das im Grunde genommen, wenn man das als Dana-Basis verwendet, ist es ein Missbrauch des ursprünglichen Wortes. Ihr solltet es, wenn ihr ehrlich seid, in Honorarbasis umwandeln. Das ist nämlich nicht Dana. Das ist Honorarbasis. Honorarbasis ist auch irgendwas, etwas, was freiwillig kommt, aber es honoriert die Person, die es gibt. Oder die Einrichtung, in der man ist. Also solltet ihr das bitte umwandeln und das Wort Dana nicht missbrauchen. Es ist nämlich ein fürchterlicher Missbrauch. Von dem Wort Dana, von dem Wort Großzügigkeit. Großzügigkeit ist etwas, was nichts erwartet. Wenn ich jetzt Lehrer wäre, Meditationslehrer wäre, dann schaue ich mir an, dann zähle ich die Leute und dann erwarte ich, wie viel Geld ich davon bekomme. Und dann muss ich natürlich den Leuten, die da kommen, das sagen, was sie hören wollen. Ansonsten kommen sie das nächste Mal nicht und mein Honorar ist geringer oder fällt geringer aus. Und da habe ich natürlich den Vorteil als Mensch, ich lebe nicht auf Honorarbasis. Ich lebe auch nicht auf deiner Basis. Ich werde unterstützt von Menschen, die nichts anderes wollen, als mich in der Funktion des Mönches zu unterstützen. Ob sie was davon haben oder nicht, das ist diesen Menschen egal. Sie unterstützen mich, weil sie Verdienste erwerben wollen. Und das ist ihr einziger Grund. Nicht, weil sie da irgendetwas Gutes für mich tun, weil ich bin ihnen persönlich ziemlich egal. Wenn ich die Robe aussehe, dann bin ich für sie irgendwie ein Mensch. Sie geben Dana oder sie machen die Großzügigkeit für die Robe und das heißt für die Institution der Menschen. Egal wer da in der Robe steckt. Das ist Großzügigkeit. Und sie erwarten nichts irgendwie was zurück. Und deswegen würde ich euch bitten, na, wenn ihr wirklich das Wort Dana nicht missbrauchen wollt, das ist eine Honorarbasis umzuwandeln. Das ist einfach ehrlicher. Da kommt man nämlich dann nicht in irgendwo in Zweifel oder in Schwierigkeiten mit dem Wort, was heißt denn Großzügigkeit? Dann, wenn ich nämlich von Großzügigkeit spreche, dann müsst ihr nicht erwarten, dass ich euch das Geld aus der Tasche ziehen will. Oder euch Angst machen will, wenn ihr nicht großzügig genug seid, dass ihr euch dann oder ich euch dann irgendwas antun. Das hat nichts damit zu tun. Großzügigkeit hat nur alleine mit unserem eigenen Herzen zu tun. Da entsteht die Großzügigkeit. Und die Großzügigkeit hat die erste Freude, wenn ich darüber nachdenke, wem ich etwas geben will. Und die zweite Freude bei der Großzügigkeit ist dann in dem Moment, wo ich etwas gebe. Und die dritte Freude, die ist nicht damit, ob sich derjenige, dem ich etwas gebe, sich darüber freut oder sich darüber ärgert. Das ist keine Freude. Die dritte Freude ist dann, wenn die Großzügigkeit vielleicht noch in diesem Leben, aber spätestens in einem der nächsten Leben zu uns zurückkommt, ohne dass wir wissen, woher sie kommt. In den meisten Fällen sind wir nämlich uns gar nicht bewusst, woher diese Großzügigkeit, die wir jetzt gerade im Moment erfahren, kommt. Sie kam aus unserem früheren Leben. Daher kommt sie. Und deswegen sind wir großzügig. Nicht, weil wir irgendetwas honorieren wollen. Honorieren ist eine andere Sache. Honorieren ist einfach, ja, wir sind dankbar dafür, dass er uns was gegeben hat oder dass er uns etwas erzählt hat, was wir entweder hören wollen oder nicht hören wollen, und dann geben wir ihm was. Ne? Aber das hat nichts mit der Großzügigkeit zu tun. Großzügigkeit ist einfach die Freude am Geben. Nichts anderes. Und das bitte ich euch, ne? Und ich erkläre das euch. Die meisten von euch waren einfach noch nicht in Thailand. Die kennen nicht die Großzügigkeit der Thais. Die sind einfach großzügig, weil sie, und das ist natürlich eine Form von Großzügigkeit, weil sie sich Verdienste im nächsten Leben erwerben wollen. Weil sie das Gefühl haben, in dem nächsten Leben soll es ihnen besser gehen. Und deswegen sind sie großzügig. Das ist die niederste Form der Großzügigkeit. Die andere Form der Großzügigkeit ist das, was ich vorhin erwähnt habe, die Freude am Geben. Einfach die Freude am Geben. In diesem Leben gefördert, in diesem Leben geübt, im nächsten Leben fällt es uns leichter, im übernächsten Leben wird es uns zur Gewohnheit. Und dann tritt die höchste Form der Großzügigkeit ein. Und es ist die Großzügigkeit zu geben, ohne Wissen, dass man sie gibt. Aber wenn wir die Großzügigkeit nicht üben, ja, dann werden wir sie nie lernen. Also bitte verwechselt Großzügigkeit und Honorar nicht. Honorar ist etwas zu honorieren. Großzügigkeit ist etwas, was wir geben, von uns weggeben. Und wenn man den ganzen spirituellen Weg betrachtet, dann ist es nichts anderes als eine Form von Geben. Materielle Dinge sind die erste Form von Geben. Ich habe vor 16 Jahren, ungefähr vor 16 Jahren, habe ich meinen Job aufgegeben, habe ich mein Haus oder meine Wohnung aufgegeben und habe die Dinge, die mir gehört haben, habe ich verschenkt und bin in die Hauslosigkeit gezogen. Und seit 16 Jahren bin ich in der Hauslosigkeit. Und seit 11 Jahren bin ich Mönch oder seit 12 Jahren lebe ich in Thailand. Das ist die erste Form von Großzügigkeit, dass die Dinge wegzugeben, die materiellen Dinge wegzugeben. Und das ist im Vergleich noch relativ einfach. Es ist ganz einfach. Die ganzen materiellen Dinge, die materiellen Sorgen wegzugeben, ist im Grunde genommen ein Klacks. Wenn es darum geht, unsere Meinung und unsere Ansichten aufzugeben. Das ist nämlich auch eine Form von Großzügigkeit. Lass mal unsere Meinung sein. Der Bayer sagt, du hast recht und ihr habt mal Ruhe. Ja. Und damit hat er wirklich eine Form von Ruhe. Das interessiert ihn nämlich nicht, was die Meinung der anderen ist. Auf der anderen Seite ist er natürlich störrisch und hat seine eigene Meinung. Und da lässt er auch nicht davon los. Aber das ist die höhere Form. Auf dem spirituellen Wege, auf dem geistigen Wege, ist es die höhere Form vom Geben. Einfach seine Gefühle, seine Gedanken, seine Erinnerungen, seine Meinungen und seine Ansichten loslassen zu können. Also, die erste Form der Großzügigkeit, materielle Dinge mal loszulassen, ist ein Klacks im Vergleich zu den spirituellen Dingen loszulassen. Und alles das, und das könnt ihr euch, da könnt ihr jetzt die Ohren aufsperren und das euch merken. eure Meinungen und Ansichten, die ihr erworben habt auf diesem Wege. Und jedes Buch, das ihr über den spirituellen Weg lest, jeden Lehrer, den ihr hört, oder jede Form von Praxis, die ihr macht. Formt Ansichten, formt Meinungen, die ihr irgendwann mal aufgeben müsst. Und je mehr ihr da hinten in eurem Rucksack an Backsteinen drin habt, umso schwieriger wird der Weg. Je mehr Ansichten, je mehr Richtungen wir in der Praxis durchlaufen haben, die einen haben Zen, die anderen haben tibetanischen, und dann gibt es die verschiedenen anderen Formen von Mahayana-Buddhismus, dann gibt es diese Art von Theravada-Buddhismus, Sayadaw-Tradition, Goenka und was weiß ich noch alles. Ja, haben die Menschen das alle durchlaufen, dann kommen sie dann irgendwann an und wissen nicht mehr weiter. Wir sind nämlich, kommen überall an dasselbe Problem. Und das Problem ist ganz einfach irgendwo in unserem Herzen. Da drin ist es. So. Und dann haben sie die ganze Welt abgeklappert und sind müde und sind verzweifelt und sind im Grunde genommen mit jeder anderen Form von Buddhismus in Berührung gekommen, haben sich da noch ein paar Backsteine hinten in den Rucksack geschleppt und jetzt wissen sie, dass sie doch den Berg hoch müssen. Und dann ist natürlich der ganze Ballast hinten im Rucksack ist verdammt schwer. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn man das sieht und einen Backstein nach dem anderen raus. Und zum Schluss, man hat sich ja im Laufe der Jahre an den ganzen schweren Rucksack gewöhnt, würde man denken, man schwebt hoch. Weil es so einfach ist, weil es so leicht ist. Die Ansichten aufgeben, das ist eine der schwierigsten Praxisen. Weil in dem Moment, wo wir eine Erfahrung machen, haben wir schon wieder eine Meinung und Ansicht, was das denn sein müsste. So. Und dann haben wir schon wieder Probleme. Dann versuchen wir das zu vergleichen. Oder, wenn es buddhistische Richtungen sind, dann schlagen sie sich die Köpfe ein, weil sie ja so schöne Buddhisten sind. Sie schlagen sich die Köpfe ein mit ihren Mündern oder sie machen das hoffentlich nicht in körperlicher Form. Und damit fangen die ganzen Probleme an. Diese Art, ich sage das jetzt mal so ganz lapidar, diese Art von Buddhismus, die ich hier in Europa kennengelernt habe, und das war vor 16 Jahren oder vor 12 Jahren war das der Grund, warum ich Europa verlassen habe. Diese Form von Friede, Freude, Eierkuchen-Buddhismus, die hat mir extrem gestunken. Die fand ich nämlich falsch. Genauso wie ich, als ich in der Friedensbewegung drin war, fand ich das irgendwo falsch. Wir haben geschrien, dass die Politiker Frieden machen sollen und wir selber waren die unfriedlichsten Leute. Und es ist mir einmal aufgefallen und habe gesagt, das geht doch nicht. Wenn wir von Frieden sprechen, wenn wir den Frieden von anderen Menschen verlangen, dann müssen wir doch den erstmal in uns entwickelt haben. Und solange ich den nicht in mir entwickelt habe, kann ich den auch nicht von anderen Menschen verlangen. Und es war das Ende meiner Betätigung in der Friedensbewegung. Und genauso kann man nicht verlangen, ne, von den anderen, dass es alles friedlich und freudig und Eierkuchen ist. Eierkuchen versteht ihr schon, oder? Alles in Butter, ne? Solange wir Gier, Hass und Verblendung in uns tragen. Und es ist keiner hier in dieser Runde, der jenseits von Gier, Hass und Verblendung ist. Also, wir haben alle. Alle, und jetzt hört genau zu, Gier und Hass und Verblendung in uns. Und das nicht in ungeringem Maße, das in ganz schönen Portionen. Und die kommen immer wieder hoch. Also da brauchen wir uns als erstes gar nichts vorzumachen. Wir brauchen uns nicht vorzumachen, wir brauchen nicht den friedlichen Spielen oder den freudlichen Spielen und ein Lächeln auf die Lippen setzen, sondern wir müssen schauen, wo ist Gier und Hass bei uns verborgen. Und es kommt tagtäglich heraus. So, und das schauen wir uns mal an. Wir sind nämlich gar nicht so friedlich und wir sind gar nicht so freudig. Wir haben eine ganze Portion von Gier und Hass in uns. Und wenn wir das nämlich nicht hätten, dann wären wir nämlich gar nicht wiedergeboren. Hätten wir Gier und Hass schon überkommen, dann würden wir uns hier nicht auf dem Sitzkissen befinden und uns abnehmen. Und hätten wir es überkommen, dann wüssten wir, dass Gier und Hass dasselbe ist. Dass Himmel und Hölle dasselbe ist. Und für uns, solange wir von Gier und Hass reden, ist es gerade das Gegenteil. Und Himmel und Hölle ist genau das Gegenteil. Weil wir es nicht verstehen. Im Grunde genommen ist es wurscht, wenn man sieht, die wahre Form von Gier und Hass. Ob uns nun ein Tiger des Hasses zerreißt, oder ob wir vom Werwolf der Gier aufgefressen werden, es kommt aufs selbe heraus. Aber wir lauschen nur auf das Wort Gier, oder wir lauschen auf das Wort Hass, und wir werden innerlich zerfressen. Von diesen Dingen. Aber schaut man sich das der Wahrheit entsprechend an, dann ist es wurscht, ob wir nur von Gier zerrissen werden oder von Hass zerrissen werden. Ist ein und dasselbe. Es tut ein und dasselbe. Es führt nämlich uns zu Dukkha. Es führt uns zu Unruhe, zu Rastlosigkeit, Unzufriedenheit und zu Leid. Und die Formen, und solange Gier und Hass nicht verschwunden sind, werden sie in uns wirken. Und das nicht nur einmal im Jahr, wenn wir in Urlaub fahren wollen, oder einmal in der Woche, wenn wir ins Kino wollen, sondern jede Minute, jede Sekunde. Jede Entscheidung passiert von uns, passiert auf Vorlieben und, wie ist das Gegenteil? Abneigungen, ja. So. Jede Entscheidung passiert. Wir treffen die Entscheidung und unsere Entscheidungen laufen auf Vorlieben hinaus. Das, was wir wollen, ist doch ganz klar. Wir schauen uns nicht das an, was wir nicht sehen wollen. Oder? Wir rennen immer dem Schönen hinterher. So, erreichen es allerdings nie. Ne? Und wir laufen immer vom Unangenehmen davor. Und sind aber auch nie erfolgreich damit. Ist es uns schon mal ausgefallen? Und warum laufen wir immer noch? Warum hören wir nicht mal auf, diesen Dingen nachzurennen? Wenn wir merken, dass wir das Schöne nicht erreichen können, nicht verwirklichen können und dem Unangenehmen nicht aus dem Wege gehen können. Warum laufen wir da mal? Selbst wenn ein schönes oder ein angenehmes Gefühl in unserem Herzen entsteht, bleibt keiner von uns dabei. Sondern der erste Gedanke ist, wie kriege ich das wieder? Wie kann ich das verlängern? Und was hat es erzeugt? So. Und damit sind wir schon lange weit, weit, weit entfernt von einem unangenehmen Gefühl, das irgendwo in unserem Herz oder in unserem Chitta entstanden ist. Beim unangenehmen Gefühl ist es eine ähnliche Reaktion. Zuerst suchen wir, wer ist schuldig dafür. Und wenn wir einen finden, dann hauen wir ihm eins über die Rübe. Wenn das nicht mit der Hand ist, dann wenigstens mit den Worten. Der soll endlich mal ruhig sein. Ich will mal Ruhe haben. Oder wir weichen ihm aus, gehen sie ins nächste Kaffee, essen einen schönen Kuchen oder gehen sie ins Restaurant und essen was Nettes zum Abend oder gehen ins Kino oder. So. Aber wir glauben nur, dass deswegen die unangenehmen Gefühle vergangen sind oder die angenehmen Gefühle weiter erhalten sind. Aber nichts davon ist passiert. Weil wir sind einfach nicht in der Lage, auf diesen Grundelementen unseres Daseins bleiben zu können. Weil wir einfach nicht in der Lage sind, uns zu konzentrieren zu können. Oder wir wollen es nicht. Wie gesagt, wir wollen ja nicht enttäuscht werden. Niemand will enttäuscht werden. Niemand will von seinem Partner enttäuscht werden. Niemand will von seiner Arbeit enttäuscht werden. Wir haben alle die Illusionen. Wir haben alle die Illusionen, wie schön dieses Leben ist. Und niemand von uns will davon enttäuscht werden. Und was passiert, wenn wir wirklich enttäuscht sind? Dann haben wir endlich mal Ruhe. Dann entsteht nämlich da eine unglaubliche Glückseligkeit, die man nicht beschreiben kann. Die jenseits von jeglicher konventionellen Realität besteht. Eine unglaubliche Glückseligkeit, aber nicht die Glückseligkeit, die ihr denkt. Weil die Glückseligkeit, von der ihr träumt, hat nichts mit dieser Glückseligkeit zu tun. Das ist eine ganz tiefe und ruhige Zufriedenheit, eine ganz tiefe und ruhige Glückseligkeit, die einfach die Dinge nur betrachtet, so wie sie sind. Die sieht das einfach genauso, wie wir äußerlich sehen. Da fällt ein Baum um, aber dieser Baum hat mit uns nichts zu tun. Wenn unser Körper umfällt, dann fällt er um. Wenn unser Körper krank ist, dann ist er einfach krank. Dann unterliegt er genauso der konventionellen Realität wie alle anderen Dinge aus uns, um uns herum. Das Haus zerfällt irgendwann mal, nach 50 oder 100 Jahren ist es bruchreif. Es ist eine Bruchbude. Und genauso ist es bei unserem Körper. Nach 50 oder 70 oder 90 Jahren ist es einfach eine Bruchbude. Und bevor es eine Bruchbude wird, sehen wir uns schon nach dem nächsten. Weil das ist ja so schlimm, das wird ja dann richtig fühlbar, so ab 45 wird es richtig fühlbar, wenn die Muskeln nicht mehr so ganz wollen oder wenn die Sehne nicht mehr so ganz wollen oder wenn die Haut vielleicht nicht mehr so ganz glatt ist, dann fangen wir an, uns an unsere schöne, tolle, kraftvolle Jugend zu erinnern und damit bauen wir unseren nächsten Körper. So. Und je älter wir werden, umso mehr sind wir schon im nächsten Leben drin. Und wenn wir dann Glück haben und wir haben die fünf Tugendregeln oder die fünf Schutzregeln eingehalten, dann können wir vielleicht nochmal als Mensch geboren werden. Haben wir sie in diesem Leben nicht eingehalten? Naja, dann müssen wir erstmal runter. Runter in die unteren Daseinsebenen. Ob wir es wollen oder nicht. Der erhabene Buddha hat uns die fünf Schutzregeln als Schutz gegeben. Nicht abzusteigen. Und ich hoffe, ihr kennt die alle. Ich sage die nur noch mal ganz kurz, um sie wieder in Erinnerung zu rufen. Man sollte sie sich eigentlich jeden Tag oder jeden halben Tag in Erinnerung rufen. Keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Nichts zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist. Keine Unrechte, keine harte, keine verletzende Rede zu führen oder nicht zu lügen. Keinen sexuellen Missbrauch zu betreiben. Also, in der Partnerschaft treu, also eine Frau, einen Mann. Niemand sexuell auszunutzen aufgrund seiner Position oder seiner Macht oder seines Geldes. Und vor allem kein Missbrauch mit Tieren, kein sexuellen Missbrauch mit Tieren. Das ist sexueller Missbrauch. Und dann kein Alkohol und keine Drogen. Drogen in dem Sinne, alles das, was die Achtsamkeit verringert. Und das sind die Schutzregeln, die uns der erhabene Buddha gegeben hat, um nicht runterzufallen. Um nicht runter in die unteren Bereiche zu fallen. Um nicht in den tierischen Bereich zu fallen, oder in die Geisterbereiche, oder in die Dämonenbereiche, oder in die Höllenbereiche. Es gibt da ein paar schöne, in einigen der Suttas ist da was erwähnt, was uns also, oder was oder wie lange uns etwas in die Hölle bringt. Und das sollte man sich erinnern, was für eine Kleinigkeit, die wir als Kleinigkeit oder die wir gar nicht so einschätzen, was uns alles darunter zieht. Da gibt's doch die Geschichte von der Königin, vom König Bimbisara, die einmal irgendwann mal im Bad war und sich selbst vergessen hat und ihr Schoßhund kam an und hat an ihrer Vagina so lange geleckt, bis in Orgasmus kam. In der Zwischenzeit kam ihr Mann rein, wollte rein ins Bad, hat er aber abgeschlossen und hat sie auf seine Frage geantwortet, ich bin noch im Bad, also wissen wollte, was sie macht und ich bin gerade beim Duschen oder beim Baden oder was auch immer. Und nachdem sie fertig war, sie hat den Schoßhund nicht weggestoßen, was richtig gewesen wäre, nein, sie hat ihn zu Ende machen lassen. Und dann kam sie raus. Und da hat der König nochmal gefragt, was sie denn so lange im Bad gemacht hat. Und da hat sie ihn nochmal angelogen. Und dann, ansonsten war sie im Grunde genommen in ihrem gesamten Leben eine gute Frau, eine sehr großzügige Frau, die immer die Tugendregeln eingehalten hat. Am Ende ihres Lebens, als sie gestorben war, hat der König jeden Tag den erhabenen Buddha gefragt, ob nun seine Frau im Himmel ist. Und der erhabene Buddha hat 7 Tage lang geschwiegen. Den ersten Tag geschwiegen, er hat nicht geantwortet. Am 7. Tag hat er auch noch geschwiegen, er hat nicht auf die Frage geantwortet. Am 8. Tag hat er gesagt, sie ist im Himmel, in diesem und jenem Himmel. Sie war nämlich für die 7 Tage, alleine für diese einzige Tat, unten in der Hölle. Das wusste der erhabene Buddha und aus diesem Grund hatte er es nicht gesagt. Er wollte nämlich den König nicht verletzen, weil er gedacht hat, seine Frau wäre eine ganz gute Frau gewesen. Alleine diese kleine Tat, und da braucht man nur unser ganzes Leben mal aufzuräumen, wie viele Missetaten wir schon haben. Ich habe das mal bei mir angefangen und nach 50 Jahren in Hölle habe ich aufgehört. Das war mir dann zu viel. Nur alleine in den 15 Jahren, wo ich gedacht habe, ich wäre ein guter Mensch gewesen, ich habe gar nicht viel Böses gemacht, habe nur das mal ausgerechnet anhand von diesem Beispiel. Und dann habe ich gewusst, also mindestens 25 bis 50 Jahre kannst du dir einrechnen da unten. Nur mit so Kleinigkeiten, mit nicht die Wahrheit zu sagen, also zu lügen, mal sich selber besser darzustellen oder mal was zu nehmen, was einem nicht gegeben worden ist, was so halbe Stillen ist, aber nicht dem Gesetz nachstehen ist und so weiter und so fort. Ein bisschen sexuellen Missbrauch, ne, und so weiter. Ja, das läppert sich alles so zusammen. Und wenn wir das mal zurückrechnen, dann wissen wir alle genau, oho, das könnte schlecht aussehen. Und das wollte ich euch nur mal, das steht ja in den Sutten drin, ne? Ihr könnt es ja gerne nachlesen. Es hat mich irgendwo fasziniert und es hat mich auch erinnert, dass der erhabene Buddha uns die Schutzregel nicht zu unserem Spaß und uns aus Jux und Tollerei gegeben hat, sondern mit dem ernsthaften Versuch, uns davor zu bewahren, dass wir in diese unteren Bereiche kommen. Deswegen hat er sie uns gegeben. Und ich denke, wir sollten, manche in Thailand sind so frech, wenn man denen sagt, ne, pass mal auf, dann sagen sie, ja, die Hölle ist so schön heiß, das ist schön warm, und vor allem sind da viele Leute, im Himmel ist es kalt, da sind so wenig Leute. Das ist ihre Art und Weise, das ganze Thema ein bisschen in die Ferne zu bringen. So, ich sage das euch nur mal zu eurer eigenen Information, um das mal wirklich mal aufzufrischen. Um uns mal wieder daran zu erinnern, dass die Tugendregeln nicht gegen unsere, ja, sie gehen ja schon gegen unsere Gier, dass die Tugendregeln nicht gegen uns sind, sondern uns schützen sollen. Uns schützen sollten davor, dass wir da in diesen unteren Bereich kommen. Und die meisten von uns Menschen wollen ja leben, ne? Die haben ja nicht, wenn man sich überlegt, was das Mönchdaseins bringt, ne? Dann wollen die meisten ja auch keine Mönche werden oder Nonnen werden. Man braucht sich nur überlegen, da geht man mit seiner Essenschale rum und das, was man in der Essenschale hat, das ist, ob es einem schmeckt oder nicht. Ob es genug ist oder nicht. Man muss sich damit zufrieden geben. Man kann nicht irgendwo in den Supermarkt reingehen und sich das kaufen, was man gerne essen würde. Man kann auch nicht danach fragen, das würde ich gerne essen oder jenes würde ich gerne essen. Und selbst wenn man strikt ist, dann wenn die Leute fragen, willst du lieber das haben oder das haben, dann kannst du es auch nicht sagen. Musst du nämlich sagen, wählst du aus. Das ist das Training des Menschen. So. Aber nun, wenn ich irgendwo auf Dutanka ist Wanderung oder Dutanka-Praxis, im Grunde genommen, ja, asketische Wanderung, und dann sitzt man halt dann irgendwo, entweder im Wald oder in der Höhle, und dann geht man am nächsten Tag auf Bindabad, und dann ist da Reis drin. Gekochter Reis. Und gekochter Reis. Und gekochter Reis. Und gekochter Reis. Am ersten Tag, ja, dann isst man halt den kochten Reis, wird man auch satt davon. Am nächsten Tag, wieder gekochter Reis. Und nur gekochter Reis. Und dann trinkt man halt Wasser dazu. Und Wasser hat man ja immer. Und am dritten Tag, wieder gekochter Reis. Und so weiter. Und dann gibt man sich damit zufrieden. Dann geht man auf Bindabad, oh, entweder eine Stunde oder 2 Stunden. Dieser Bindabad oder Almosengang ist gleichzeitig auch meditatives Gehen. Also nicht das langsame Gehen, wir gehen nie, wenn wir Gehmeditation machen, gehen wir immer ganz normal. Wir gehen nie langsam. Weil wenn wir langsam gehen, dann schweift unser Geist zu schnell ab. Je schneller wir gehen, umso weniger hat er Zeit abzuschweifen. Also, bin dabei, bei uns Almosengang ist relativ rasch. Wir gehen ziemlich rasch, sodass der Geist nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Wenn wir zurückkommen, dann essen wir das, was wir in der Schale haben. Dann machen wir unsere Schale sauber. Und es ist meistens dann so um 8:30. Und dann ist von 8:30 bis am nächsten Morgen um 1 Praxis. Gehmeditation 3, 4, 5 Stunden am Stück. Oder Sitzmeditation 3, 4, 5 oder 6 Stunden oder manchmal die ganze Nacht. 12 Stunden am Stück. Und das ist der erste Tag, und das ist der zweite Tag, und der dritte Tag, da gibt es keinen Feierabend, da gibt es kein Wochenende, wo man sich ausruhen kann. Das ist der erste Monat so, der zweite Monat so, der dritte Monat so, der vierte Monat so. Das erste Jahr, das zweite Jahr, bis hin jetzt zum 11. Jahr. So. Das klingt doch alles sehr faszinierend. Und das ist das Training des Mönches. Und deswegen sage ich, da dann niemand dazu bereit ist oder da die meisten das nicht durchhalten, selbst hervorragende Praktizierende, die irgendwann mal kommen, nach 2 Monaten spätestens verlassen sie fluchtartig das Schiff. Weil sie das einfach nicht durchhalten. Das ist nämlich gar nicht so schön. Die freuen sich alle, die denken alle, jetzt haben wir die Ruhe drin. Und dann nach der ersten Woche oder nach der zweiten Woche kommen die Kilesas, oder ihr kennt den Begriff Kilesas nicht, die geistigen Ausflüsse, die Asavas, oder wir sagen auch die Schergen von Avicca, und überzeugen dich, dass das nicht das Richtige ist und dass das langweilig ist und dass du irgendwo anders hingehst. Und das ist dann das Ende der Praxis. Und dann rennen sie woanders hin, und dann nach 3 Wochen rennen sie wieder woanders hin, und dann wieder woanders hin, und wieder woanders hin. Und im Grunde genommen rennen sie nur um den Berg herum. Um den Berg der Hindernisse. Anstatt dass sie mal sehen, so, darauf muss ich, da oben ist Nibbana. So. Und deswegen rennen sie immer herum. Oder hier, das ist dasselbe hier in Europa, dann rennen sie einfach wie die Katze um den heißen Brei. Niemand traut sich in den heißen Brei. Und der heiße Brei ist einfach die Praxis, die konstante Praxis. Jeden Tag dasselbe. Jeden Tag, wenn du in der Höhle bist zum Beispiel, jeden Tag starrst du die Wand an und sagst, habe ich das jetzt schon verstanden? Wenn ich es nicht verstanden habe, dann muss ich es mir nochmal genauer anschauen. So in dem Sinne. Oder jetzt im eigentlichen Sinne, schaust du dir das Chitta an, hast du jetzt verstanden, wie Gier und Hass entstehen? Nein, hast du noch nicht verstanden, also musst du es nochmal anschauen. Und dann schaust du es dir jetzt an, dann schaust du es nachher an, schaust es dir morgen an, schaust es in einem Monat an, schaust es im Jahr an und vielleicht hoffentlich nach 7 oder 10 oder 20 Jahren hast du es verstanden. Rennst du aus, rennst du davon, dann musst du nochmal ganz von neu anfangen. Nur eine kontinuierliche Praxis führt zum Erfolg. Mal hier zu praktizieren oder dort zu praktizieren, das bezeichne ich als Gesichtsmassage oder Herzmassage. Da wird das Herz mal wieder für ein paar Tage aufgefrischt und danach, nach 4 oder 5 Tagen, ist das Herz wieder auf demselben Stand. Dann brauchst du eine neue Massage oder einen neuen Retreat oder was auch immer. Und dann müssen wir es wieder auffrischen und dann nach 4, 5 Tagen oder wenn wir einen längeren Retreat genommen haben, nach einer Woche oder sowas, ist das Herz wieder auf demselben Stand. Einfach, weil wir immer um den heißen Brei gehen. Wir treten immer um den heißen Brei. Und wo ist der heiße Brei? Das Unangenehme. Da laufen wir immer umherum. Und es ist das Erste. Natürlich, Samatha ist eine Voraussetzung. Samatha, die Übung in Samadhi eingehen zu können, die Achtsamkeit zu schärfen, den Geist auf den Punkt zu bringen, einspitzig zu werden, das ist eine Übung, die eine Voraussetzung ist, bevor wir überhaupt mit der Untersuchung beginnen können. Also Samadhi, das heißt Upachara Samadhi oder Apana Samadhi. Upachara ist die angrenzende Sammlung und das Apana ist die tiefe Sammlung. Upachara Samadhi heißt es im Grunde genommen nur, wir konzentrieren uns auf unseren Atem oder auf das Buddha, solange bis der Geist ruhig wird. Solange bis wir eintreten, und das ist immer ein Eintreten, das ist, wenn wir im Sturm sind, der Hagel auf uns herunterbricht, der Donner uns erschreckt, wir eine Glashütte finden, wo wir reingehen können, und dann sehen wir zwar noch den Hagel und den Donner, aber wir sind in Sicherheit. In dem Moment, wo wir rausgehen, trifft das alles wieder wie ein Schlag auf uns ein. Je länger wir drin gewesen sind, umso größer ist das Unwohlsein, wenn wir wieder raustreten. Weil dann kriegt man das erst mit, was auf uns alles einbombardiert. Was uns alles betrifft, was alles uns, ja, trifft. Die ganzen Sinneseindrücke, die dann plötzlich auf uns wie ein Bombardement wirken. Das ist die angrenzende Sammlung. Die tiefe Sammlung ist dann, wenn das Buddha verschwindet, nicht verschwindet in dem Sinne, sondern wenn wir so konzentriert sind, dass wir nicht mal mehr einen Gedanken fassen können. Dann merken wir können nicht mal mehr das eine Wort Buddha denken. Und dann konzentrieren wir auf das, was weiß, dass es nicht mehr das Buddha denken kann. Und dann verschwinden wir in der Einspitzigkeit. Dasselbe ist beim Atem. In dem Moment, wo der Atem so leicht und so fein wird, dann konzentrieren wir uns auf das, was weiß, dass der Atem vergangen ist. Da ist natürlich immer, in beiden Fällen ist da immer ein kleiner Trick dabei. Man muss nämlich das finden, was darum Bescheid weiß. Man muss das finden, was wahrnimmt. Oder das finden, was beobachtet. Und da muss man sich darauf konzentrieren und dann geht man in die Einspitzigkeit. Und in die Einspitzigkeit ist, zuerst verschwindet der Körper aus dem Bewusstsein, vollkommen. Also aber gar nicht mehr da ist. Wir kriegen den Körper und die ganzen Körpersensationen kriegen wir alle nicht mehr mit. Und als nächstes, je tiefer wir gehen, und das ist ja der Weg, das kann also ganz schnell sein, dass wir da runterrauschen, oder das kann ganz langsam sein. Und dann verschwindet der ganze Kosmos. Bleibt nichts mehr davon übrig. Absolut nichts mehr, außer die wahre Natur des Chittas, das klare Wissen. So. Derjenige, der rausgeschmissen wird, der erste Gedanke, wie komme ich da zurück? Das ist, für die meisten ist das ein Wunder. Das ist das erste Wunder, was man in der Meditation erreichen kann. Und mein ehrwürdiger Lehrmeister bezeichnet das so lapidar als das Nibbana des kleinen Mannes. Da kann jeder mal hin. Derjenige, der sich anstrengt, derjenige, der versucht sich zu bemühen, da hinzukommen, der kommt auch hin. Der kann das Nibbana des kleinen Mannes erfahren. Oder mit anderen Worten, wenn er sagt, das ist Nibbana des kleinen Mannes, es ist eine Vorschau auf das, was Nibbana sein könnte. Es ist eine Erfahrung, das ist nicht irgendwie was, was man beschreiben kann. Das ist eine Erfahrung, die in unserem Herzen stecken bleibt. Die werden wir nicht vergessen. Und es ist das erste Wunder, das wir in der Praxis erleben können. Dieses Apana oder dieses tiefe Samadhi bedeutet natürlich eine ganz ernsthafte Praxis. Und wenn ich euch das beschreibe, wie das bei meinem ehrwürdigen Lehrmeister war, er hat sich das Buddha-Zelbe genannt. Er hat den Geist den ganzen Tag, egal ob es beim Essen war oder beim Fegen des Geländes oder wo, bei welcher Tätigkeit auch immer. Er hat es nicht zugelassen, dass der Geist auch nur für eine Sekunde von dem Buddha wegfällt. Und er hat beschrieben, dass dieser erste Tag war die reinste Hölle für ihn, weil der Geist will ja ausblitzen. Und er hat es einfach nicht zugelassen. Nächster Tag genauso schlimm. Der dritte Tag genauso schlimm. Und dann, oder ein bisschen weniger schlimm. Und dann wurde es langsam besser. Er hat es einfach nicht erlaubt, dass der Geist ausbüxt. Und das, wenn man wirklich ins tiefe Samadhi will, dann muss man das machen. Man darf den Geist nicht eine Sekunde ausbüxen lassen. Und dann kommen wir auch da rein. Jeder Gedanke, den wir haben, sobald wir merken, dass wir einen Gedanken haben, sofort wieder zurück zu Buddha. Oder wenn er den Atem hat, sofort wieder zurück zum Atem. Und dann ist er in das tiefe Samadhi gekommen. Und als er rausgekommen ist, dann hat er nach diesem tiefen Samadhi gesucht. Und dann hat er gesagt, das war die schlimmste Zeit seiner Praxis. Und dann ist fast eine Vierteljahre vergangen, bis er wieder reingekommen ist. Weil er nämlich vergessen hat, und das hat er dann also, nach einem Jahr hat er das gemerkt, weil er vergessen hat, seine Arbeit zu tun. Und nur nach dem Gefühl gegangen ist. Die Arbeit ist das Buddha. Das Ergebnis der Arbeit ist das tiefe Samadhi. Und wenn man nach dem Gefühl geht, das man da erlebt hat, oder auch bei dem Gefühl des Apanasamadhis, oder bei vielen ist es auch das Gefühl des Jhanas, wenn man danach geht, dann kommt man nicht rein. Da kommt man einfach nicht rein. Sondern man hängt dem Gefühl nach, und es ist keine andere Form von dem, was wir im tagtäglichen Leben nachhängen. Wenn wir vergessen, die Arbeit zu tun, und es ist entweder die Konzentration an der Nasenspitze und wahrzunehmen, wie der Atem dort ist. Egal wie er da ist, wir nehmen einfach nur wahr, wie er ist. Wenn wir vergessen, diese Arbeit zu tun und nach dem Gefühl schauen, das da irgendwo da drinnen entsteht, dann sind wir auf dem falschen Pfad und dann kommen wir nie hin. Das tiefe Samadhi ist wirklich etwas, oder die angrenzende Sammlung ist wirklich etwas Besonderes. Und wir kommen nicht hin. Und die meisten, die denken, oder sie sagen, jetzt waren sie im Samadhi, dann sage ich, ihr habt die Tür aufgemacht und gleich wieder vor eurer Nase geschlossen. Ihr habt mal reingeschnuppert, aber ihr wart nicht drin. Ihr müsst die Türe schon hinter euch zumachen. Dann seid ihr nämlich drin. Das ist nämlich ein Ruhezustand. Und dann muss man nämlich in diesem Zustand muss man nämlich nicht mehr arbeiten. Da kann der Geist gar nicht mehr arbeiten, sondern nimmt der Geist einfach nur noch wahr. Und deswegen fällt man ins Samadhi, oder man fällt ins tiefe Samadhi und man wird wieder rausgeschmissen. Je nachdem, wie lange wir oder wie oft wir das trainiert haben. Wenn wir nach dem Gefühl gehen, das da entstanden ist, dann haben wir schon verloren. Und das hat er dann nach einem Jahr festgestellt, dass er ständig nach dem Gefühl gesucht hat, dass er irgendwo nach diesem angenehmen Gefühl gesucht hat, natürlich ist es angenehm. Aber nie wieder reingekommen ist, nie wieder richtig reingekommen. Und dann hat er wieder mit seiner Arbeit angefangen. Und die Arbeit war halt wieder das Buddha. Und dann hat er es wieder erreicht. Und dann hat er gesagt, oder hat er erzählt, dass er jeden Abend versucht hat, oder jeden Tag versucht hat, in dieses tiefe Samadhi zu kommen. Und das heißt, er geht ran an die Sache. Er geht ran, und wie sagt der Schütze schon, er geht ran an die Buddha. So. Und dann hat er sich gesagt, so, jeden Abend. Und dann, entweder kam das Samadhi nach 2 Stunden sitzen, oder, und wenn das Samadhi erst nach 12 oder 11 Stunden sitzen kam. Er ist nicht vorher aufgestanden. Er hat gesagt, lieber verreck ich, bevor ich aufstehe. Das ist die Entschlossenheit. Und wann stehen wir auf? Nach einer halben oder dreiviertel Stunde, wenn das wehtut oder jenes wehtut. Einfach, er hat das sich einfach nicht nehmen lassen. Er wollte Sieger bleiben. Er wollte den Sieg nicht an Avicca abtreten oder an die Kalesas oder an die Asavas, sondern er wollte Sieger bleiben. Er wollte wissen, das kann ich jede Nacht erreichen. Teilweise kam es nach 1 Stunde, dann saß er halt 10 Stunden im Samadhi, oder teilweise kam es erst nach 11 Stunden, und dann musste er 11 Stunden lang kämpfen. So. Einfach nur mal so ein bisschen, so einen kleinen Eindruck zu vermitteln, was Praxis heißt, ne, was Praxis bedeutet. Das ist kein einfacher Weg, und das will ich euch eigentlich im Grunde genommen, will ich euch das mal sagen, das ist wirklich kein einfacher Weg. Weder das Samadhi-Praxis, und das ist ein einfacher Weg, das kriegt man nicht mal im Wochenende mit. Ne? Wirklich auch nur in die angrenzende Sammlung zu kommen. Manche, die gute Voraussetzung haben, die schaffen das innerhalb von 10 Tagen. Ne? Andere bemühen sich jahrelang. und kommen nicht rein, weil sie ständig diesem Gefühl nachgehen. Weil sie ständig versuchen, ah, jetzt bin ich gleich da. In dem Moment, wo ich denke, ich bin gleich da, so weit war ich noch nie wieder entfernt, kann ich im Grunde genommen wieder von neuem anfangen. Weil wie immer ständig diesem Gefühl, das wir vielleicht irgendwann mal gehabt haben, derjenige, der neu reinkommt, der hat überhaupt keine Probleme, denn der weiß nicht, was er erwartet oder was ihn erwartet. In dem Moment, wo wir das zweite Mal haben, dann haben wir die Probleme. Dann sind nämlich unsere Erwartungshaltungen da. Das wollen wir wieder haben. Und so, wie das letzte Samadhi gewesen ist, wird das neue oder nächste Samadhi nicht sein. Das wird immer anders sein. Immer etwas anders. Aber es hat immer dieselben Charakteristiken. Also unseren alten Gefühlen nachzuhängen, das bringt im Grunde genommen überhaupt nichts. So, das ist die eine Arbeit. Und die andere Arbeit ist dann Untersuchung. Und da geht's wirklich. Das war jetzt noch nicht so ganz der heiße Brei. Jetzt geht's dann wirklich. Die unangenehmen Dinge. Das, bei uns heißt es nur Asupa. Und darauf konzentriert sich die ganze Praxis im Kloster. Asupa ist das einzige Thema. Asupa, Supa heißt das Schöne, Asupa heißt das Hässliche. Das Hässliche hervorzurufen. Wir sind unser ganzes Leben lang sind mit dem Schönen nachgerannt. Das kann jeder bestätigen. Wir suchen immer die schönen Dinge. Ich glaube, keiner von euch hat irgendwann mal angefangen, sich die hässlichen Dinge anzuschauen. Oder ist ihnen nachgerannt. Oder? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir wollen den angenehmen Empfindungen, den angenehmen Sehen und angenehmen Hören nachrennen. Und den unangenehmen Dingen sind wir immer aus. Davon gerannt. So. Und jetzt machen wir mal gerade das Gegenteil. Weil die Balance von Gier und Hass, ne? Von Gier ist das Schöne und Hass ist das Unangenehme. Die müssen wir mal ins Gleichgewicht bringen. Ganz einfach. Wir schauen immer nur auf den Kopf der Medaille und drehen nie um und schauen die Rückseite der Medaille. Und deswegen ist unser Leben so, wie es ist. Wir rennen den unangenehmen Dingen davon und rennen den angenehmen hinterher. Und um das mal etwas in Balance, etwas ins Gleichgewicht zu bringen, müssen wir mal jetzt anfangen. Und das ist die Praxis, die bei uns hervorstechend ist, das Hässliche hervorzuholen. Das Hässliche anzuschauen. Nicht, dass das Hässliche ja nicht in dieser Welt existiert. Es existiert an jeder Straßenecke. Wir schauen nur nicht hin. Es existiert nicht nur an jeder Straßenecke, sondern jedes Mal, wenn man aufs Klo geht, existiert schon. Das Schöne, was in den Körper reingeht, kommt als etwas sehr Hässliches und Unangenehmes und nicht Riechbares heraus. Und dann macht man nichts anderes, als es nicht hinzuschauen und schnell wegzuspülen. Weil man das einfach nicht sieht. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass jede Sache seine zwei Seiten hat. Das wollen wir einfach nicht wahrhaben. Und deswegen wollen wir das auch nicht sehen. Ist doch ganz klar, ne? Ist ja auch irgendwo verständlich. Wer will sich das schon anschauen? Wer schaut sich schon mal den Hundekot auf der Straße an? Jeder flucht darüber. Wer hält dann schon mal seine Nase hin und schaut, wenn er noch frisch ist, wie er will? Niemand. Wenn wir die unangenehmen Dinge sehen, in der Straße, bei uns, wenn wir die dreckige Wäsche, die wir am Körper haben, in die Waschmaschine, dann verziehen wir die Miene und tun sie in die Waschmaschine. Und hoffen, dass sie wieder sauber ist. Das wollen wir einfach im Grunde genommen nicht wahrhaben. Wahrhaben. Wir wollen die Wahrheit nicht sehen. Und das ist genau das Prinzip, das uns in diesem Kreislauf der Wiedergeburten hält. Wir wollen die Wahrheit nicht haben. Wir wollen es nicht wahrhaben. Dass das Hässliche genauso existiert wie das Schöne. Und da wir ständig dem Schönen hinterherrennen und dem Hässlichen davonlaufen, wird im Grunde genommen die Waage immer schlimmer. Die gerät in immer einen schlimmeren Zustand. Die ist nie ausbalanciert. Und das ist das, was nicht gesagt wird. Das ist das, was nicht gelehrt wird. Weil normalerweise in den Meditationskursen hört man sowas nicht. Dass man sich mal das Unschöne anschauen soll, dass man mal das Unschöne im Geist hochholen muss. Und das müssen wir, wenn wir die Waage austarieren wollen, wenn wir Gier und Hass überkommen wollen, wollen wir ja alle, ne? Ist ja nicht so, ne? Das Gier stört uns schon und Hass stört uns auch schon. Aber wir wollen einfach die Arbeit nicht machen. Das ist ein schönes Denken, ja, wir wollen ja alle dahin kommen. Aber wir wollen nicht die Arbeit machen, die dazu führt. Und da wir das uns nicht gerne anhören, dass das so ist, und dass wir das machen wollen, ja, dann machen wir es auch. Und es wird auch niemand, oder es wird auch kein Meditationslehrer hier im Westen, das versuchen zu verkaufen, weil dann nämlich nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten die Leute einfach wegbleiben. Das wollen sie nämlich nicht hören. Wer will denn schon hören, dass man sich das Unschöne anschauen muss? Wir wollen doch alle ganz tolle Gefühle haben, wenn wir vom Meditationskurs wegkommen wollen, oder? Wollen wir doch alle ganz tolle Gefühle haben? Also, wer will sich dann schon wirklich mal anschauen, was da alles da ist? Wir brauchen nur unseren Körper anzuschauen. Also tagtäglich, wie oft wir den putzen, wie oft wir den waschen, wie oft wir die Haare kämmen, wie oft wir die Wäsche in die Waschmaschine schmeißen, oder die Bettwäsche und alles, was in Berührung mit diesem Körper kommt, wird dreckig und unerträglich. So. Ist es euch schon klar geworden, oder? Oder ist es euch schon mal bewusst geworden, dass es so ist? Alles, was reingeht, ist schön und angenehm. Also die Wäsche, die wir anziehen, ist schön und angenehm. Und alles, was rauskommt, ist hässlich und das kann man nicht ertragen. Oder? Ist das euch schon mal aufgefallen? Ist das euch schon mal klar geworden, dass das so ist? Überlegt man sich das jetzt wirtschaftsmäßig, also im Sinne von der Wirtschaft. Wir bauen eine Fabrik, wo wir all die schönen Dinge reintun und nur hässliche Dinge kommen heraus. Ich glaube nicht, dass diese Fabrik in Europa oder in irgendeinem Land viel Erfolg hätte oder wirtschaftlich Profit einfahren würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber bei unserem Körper tolerieren wir das einfach. Wir tolerieren das einfach, dass wir 95% unserer Zeit dafür etwas auf, unsere Energie, unser Geld, alles dafür aufbringen können, um etwas zu halten, was nicht zu erhalten ist, um etwas zu erhalten, was im Grunde genommen eine Fabrik ist, die alles Schöne ins Hässliche verwandelt. Darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Das ist uns noch nicht aufgefallen. Oder wenn es uns aufgefallen, oder wenn das uns jemand sagt, dann wollen wir lieber nicht hören. Das wollen wir lieber nicht anhören. Dass es so ist. Aber schaut es euch doch selber an. Ich sage ja, ich mache euch ja nichts vor. Ihr braucht es euch nur selber anzuschauen. Schaut an, was in den Körper reingeht und was aus dem Körper rausgeht. Schaut es euch mal wirklich an. Und dann schaut euch mal an, wie viel Zeit ihr verwendet, um etwas schön zu machen, was im Grunde genommen, wenn man das nicht jeden Tag überstreicht, hässlich und abscheulich ist. Nur mit Seife abgerieben oder mit Make-up überdeckt oder mit der neuesten Frisur oder was weiß ich auch noch, etwas schön gemacht, was im Grunde genommen, wo nur Gestank rauskommt. Ja, Parfüm verwendet man ja, um den Gestank zu überdecken. Seife auch, um den Gestank abzuwaschen. Und wo kommt das eigentlich her? Ha? Wo kommt das eigentlich her? Oder warum sind wir bereit, so etwas, so eine Fabrik, die wir in der Welt nicht unterstützen würden, zu unterstützen? Etwas, was nur das Schöne nimmt und was uns nur Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten bereitet. Überlegen wir uns jetzt mal, was wir pro Tag von angenehmen Gefühlen von diesem Körper haben. Was haben wir denn wirklich? Wir arbeiten, die meisten von uns arbeiten 7 Stunden oder 8 Stunden am Tag. Und dann rennen sie zum Einkaufen und dann kochen sie und dann essen sie mal. Und das sind vielleicht mal 10 oder 15 Minuten, solange das Essen, wenn es gut schmeckt, ne, auf der Zunge. Dann sind 15 Minuten, das ist ja angenehm, und dann müssen wir abwaschen und dann legen wir uns schlafen und so weiter. Und am nächsten Tag stehen wir wieder auf und machen dasselbe Spielchen. Und wie viel Freude haben wir von diesem Körper? Und vom Körper selber haben wir ja nicht mal diese Freude. Das muss, ich denke, das muss uns klar sein, dass die Freude aus dem Körper zieht keiner. Wo ist die Befreude? Die Freude steckt doch in den sechs Sinnen, die aus diesem Körper wachsen. Das ist doch das Sehen, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Tasten, Fühlen und Denken. Anders was anderes nicht. Der Körper ist nur der Blumentopf, der diese Sinne birgt. Oder der die Nährerde ist für den Baum von Gier und Hass. Also wenn wir Gier und Hass vernichten wollen, dann müssen wir die Grundlage für die Sinne vernichten. Also den Blumentopf zerschmeißen. Wenn wir den Blumentopf zerschmeißen und zerstören, dann muss, und es geht nicht ganz, es geht einfach nicht anders, dann muss der Baum von Gier und Hass, der in diesem Blumentopf wurzelt, muss vertrocknen. Er hat nicht mehr die Erde, die er braucht, er hat nicht mehr die Feuchte, die er braucht, er hat nicht mehr die Grundlage, die der Körper ihm gibt. So. Also. Und deswegen müssen wir diese Übung machen, mal die andere Seite der Medaille uns anzuschauen. Und nur anzuschauen. Immer wieder anzuschauen. Immer wieder anzuschauen. So lange, und im Grunde genommen machen die Menschen nichts anderes als diese Übung. Tagtäglich, Jahr ein, Jahr aus. So lange, und es dauert Jahre, bis diese Waagschale im Gleichgewicht ist. Bis man sieht, aha, die Medaille hat zwei Seiten. Aha, da ist das Angenehme und auf der Rückseite ist das Unangenehme. Da ist das Super, das Schöne, auf der Rückseite ist das Hässliche. So lange müssen wir das machen. Und dann erst fangen wir an. Dann fangen wir an zu sehen und zu verstehen, dass das nicht, weil das so ist, das ist ja keine Übung, die euch anleitet dafür, etwas zu erzeugen, das Hässliche zu erzeugen. Das ist eine Übung, die euch anleitet, das Hässliche zu sehen. Das schon immer existiert hat. Das ist ja keine Übung, die euch anleitet, das zu erzeugen. Das ist ja schon immer da gewesen. Wir haben immer nur unseren Blick. Und wenn ihr heute Abend durch die Straßen geht, dann seht ihr mal, wie schnell ihr euren Blick von unangenehmen Dingen wegwendet. Das ist ja nur das, ins Bewusstsein zu rufen, dass das genauso da ist wie das andere. Und wenn wir das im Gleichgewicht haben, dann machen wir die Übung, das eine, das Schöne, mit dem Hässlichen zu zerstören. Oder ganz schnell die Medaille zu wenden. Zu sehen, dass die Medaille zwei Seiten hat. Also wir zerstören im Grunde genommen das Hässliche. Und damit zerstören wir bei jedem Hässlichen kommt ein unangenehmes Gefühl natürlich hoch. Das ist doch ganz klar. Und deswegen wollen wir das ja auch nicht. Und wenn wir das Hässliche durch das Schöne ersetzen, dann kommt plötzlich ein angenehmes Gefühl hoch. Und wenn wir das Schöne sehen und das durch das Hässliche ersetzen, dann kommt wieder ein unangenehmes Gefühl hoch. Und dieses Spielchen treiben wir so lange, bis wir in der Lage sind, das ganz, ganz schnell zu zerstören und zu ersetzen. So lange, bis das innerhalb von Sekunden die Medaille umgedreht werden. Dass wir einfach sehen. So will man so eine Münze umdrehen. Dann sieht man immer gleich, aha, da ist Kopf und da ist Wand. Und erst dann sind wir in der Lage, beides nebeneinander halten zu können. Dann müssen wir nämlich aufhören mit dem Zerstören. Und dann müssen wir das Schöne in die eine Seite des Geistes und das Hässliche in die andere. Und dann betrachten wir das. Aha, das ist das Schöne. Aha, das ist das Hässliche. Dann im Grunde genommen schneiden wir die Medaille auf und sehen beides. Und dann gehen wir in der Mitte durch. In dem Moment, wo wir in der Mitte durchgegangen sind, das ist das Ende. Das ist das Ende von Gier und Hass. Und dann wird es uns nicht mehr belästigen. So. Und das spielt sich nur in einem einzigen Bereich ab. Im Bereich des Körpers. Mit inklusive Gefühl. Wir haben die anderen, kann das, die anderen fünf kann das, aus denen unsere Persönlichkeit besteht, noch gar nicht berührt. Das ist nämlich Sanya, Sankara und Vinyana. Die kommen erst danach. Die sind dann erst Untersuchungsgebiet, wenn wir mit dem Körper und Gefühl fertig sind. Dann kommen erst die Höheren. Nicht so, wie es im Westen gelehrt wird, dass man erst mit den Oberen anfängt und die Unteren vergisst. Das funktioniert einfach nicht. Weil die ganzen Gedanken und die ganzen Erinnerungen, bevor wir überhaupt das Gemuddel oder dieses Chaos verstehen können, müssen wir erstmal die Unteren, die ganz Schweren, entfernen. Bevor wir überhaupt damit anfangen können, uns über Sanya und Sankara den Kopf zu zerbrechen. Oder anfangen, die zu untersuchen. Das könnt ihr euch gleich abschreiben. Deswegen passiert in eurer Meditation im Grunde genommen auch nicht viel. Ihr schneidet nur jedes Jahr die Blätter von dem Baum ab und im nächsten Jahr sind sie wieder in voller Stärke nachgewachsen. Wenn wir nicht anfangen, Gier und Hass in uns zu zerstören, dann wird nichts passieren. Wir brauchen gar nicht mit den Namen, die heißen Nama kann das, also die geistigen kann das anzufangen, wenn man nicht den Rupa kann da, also den körperlichen, oder nicht nur körperliche, sondern das heißt auch Form. Alles, was Form, alles, was Materie hat, untersucht haben. Und damit fertig sind. Vorher braucht man nicht, gar nicht anzufangen. Es bringt nämlich nichts. Wir wollen immer die einfache Arbeit machen und denken, wir kommen weiter, aber im Grunde genommen kommen wir nicht weiter. Also müssen wir halt anfangen. Ne? Wenn ihr das wollt, ne? Das ist natürlich alles eure eigene Entscheidung. Ne? Wenn mir das Leben so gefällt, wie es ist, und ich bereit bin, im nächsten Leben, wenn ich nicht gegen die Tugendregeln gehandelt habe, weiterzumachen, und dann wiedergeboren werde, und dann wieder das Laufen lernen muss, und mir wieder tausendmal in den Kopf einrenne, oder mich verletze, oder schreie, oder denkst, und dann wieder sprechen lernen muss, und wieder immer wieder verzweifelt sein muss, wenn die Leute mich nicht verstehen, weil ich mich nicht richtig ausdrücken kann. Und dann wieder anfangen muss zu lernen, zu denken lernen. Bis wir dann irgendwann mal 15 oder 16 oder 17 oder 18 Jahre alt sind. Bevor wir unseren Körper überhaupt gebrauchen können. Ja. Und wenn die Menschen das wollen, dann habe ich ja nichts dagegen. Das ist ja eure Sache, das ist eure Entscheidung. Nur schaut, wenn ihr das wollt, schaut darauf, dass ihr diese Schutzregeln einhaltet. Dass ihr eben nicht in die unteren Bereiche sind. Und es geht schneller, als ihr denkt. Das geht so schnell, dass als der ehrwürdige Ananda, den erhabene Buddha, fragt, wie viele Menschen denn in die Hölle kommen und wie viele denn in den Himmel kommen, sagt der erhabene Buddha oder antwortet er ihm mit dem gleichen. Siehst du den Stier da drüben, wie viele Haare hat er auf dem Fell? Das steht für die Menschen, die in die Hölle kommen. Wie viele Hörner hat er auf dem Kopf? Das steht für die Menschen, die in den Himmel kommen oder Nibbana verwirklichen. So. Und jetzt kann jeder von euch fragen, ob er das Haar auf dem Fell ist oder ob er eines der Hörner ist. Das liegt alles in eurer eigenen Entscheidung. Ihr wisst, was benötigt wird. Der erhabene Buddha hat es gesagt. Er hat gesagt, was euch davor schützt, in die unteren Bereiche reinzufallen. Also haltet euch dran. Wenn. Außer die Leute wie in Thailand haben dann Vergnügen und sagen, ja, die Hölle ist ja so schön warm und es sind vor allem so viele Menschen da. Das kann man natürlich auch machen. Aber wir haben alle Angst vor der Hölle. Und warum haben wir Angst vor der Hölle? Weil wir schon so oft drin gewesen sind. Wir wissen es. Wir können uns nur nicht daran erinnern. Aber deswegen haben wir nämlich diese ganze Angst. Und wenn dann jemand von der Hölle anfängt zu sprechen, dann kommt diese Angst wieder hoch. Und dann sagt er, was soll das? Diese Hölle ist doch in uns. Stimmt. Diese Hölle existiert und da sind genug Wesen, mehr Wesen als in allen anderen Daseinsebenen. Die gerade da mal ihre, wenn man das so salopp sagen darf, ihre Strafe absitzen. Und die haben sicherlich kein Vergnügen drunter. Und teilweise sind schon so lange drin. Das hat der ehrwürdige Lehrmeister Mann einmal erzählt, wo ihn ein Höllenwesen gebeten hat, doch bitte bei seinen Eltern oder Verwandten vorbeizugehen, dass die mal ein bisschen Verdienst für ihn machen, dass er ein bisschen schneller aus der Hölle herauskommt. Und dann hat der ehrwürdige Mann ihn gefragt, wo denn seine Eltern leben. Und dann hat er eine Welt beschrieben, die es überhaupt nicht mehr gibt. Die es überhaupt nicht mehr gibt. Er war schon so lange in der Hölle. 15, 20, 50.000 Jahre, dass die Welt, in der er gelebt hat, die ganzen Verwandten schon alle weg waren. Das ist das leidende Wesen da unten. Die sind so lange drin. Die haben mal gerade ein paar Menschen umgebracht, oder haben sie ihr Vater oder Mutter umgebracht, oder einen Arahant umgebracht, oder wie Devatat, der versucht hat, den erhabenen Buddha umzubringen. Und die können sich ausrechnen, oder die können sicher davon ausgehen, dass sie für die nächsten 150.000 Jahre da unten sind. Und zwar nicht, in den Höllen gibt es auch viele, oder gibt es auch einige Ebenen. Ehrwürdige Lehrmeister Mahabua hat gesagt, so 25 verschiedene Ebenen, die sind alle in der Einzelhaft. Nur diese kleinen. Für die meisten, die irgendwie so einen Hass gegen die Eltern aufbauen, oder weil die Eltern einem nicht das geben, was man von ihnen verlangt, bringen wir sie um. Und dafür ist man für die nächsten 150.000 Jahre garantiert da unten. Deswegen werden die Eltern, unsere Eltern, Vater und Mutter, egal was oder wie gut sie zu uns waren, sie haben uns immerhin geboren, sie haben uns immer einen aufgezogen, ansonsten wären wir nämlich alle nicht hier. Und sie haben uns immer aufs Leben vorbereitet. Sie haben ihre Fehler gehabt, genauso wie wir unsere Fehler haben. Nur bei Eltern akzeptieren wir natürlich nicht, dass sie Fehler haben, die müssen perfekt sein. Wir sind die Einzigen, die nicht perfekt sein müssen. Aber unsere Eltern mussten perfekt sein. Ja. Und deswegen sind die Eltern, für jedes Kind sind die Eltern die Arahant. Also die Heiligen. Und wenn man Heiligen umbringt, sei es jetzt ein Heiliger aus buddhistischer Sichtweise, jemand, der wirklich die Erleuchtung verwirklicht hat, oder die Eltern, die gleiche Strafe. Das ist die tiefste Strafe. Es gibt fünf Strafen, die sind unverzeihlich. Und aus diesem Grund hat der erhabene Buddha Angulimala davor gerettet, in diese Hölle hinunterzufallen. Weil er das nämlich gesehen hat, der letzte Mann, den Angulimala töten, oder die letzte Person, wäre seine Mutter gewesen. Und dann wäre er unrettbar verloren gewesen. Und das hat der erhabene Buddha gesehen und hat sich in den Weg gestellt. Und aus diesem Grunde konnte Angulimala mit all dem Karma, das er gemacht hat, er kam von keinem Almosengang unzerschoren zurück oder ungeschunden zurück. Immer hat er aus allen Teilen des Körpers geblutet, hat er es noch geschafft, in diesem Leben dann nach Arahant zu werden. Aber das kann man von diesen Morden, die nicht aufgrund von Gier und Hass, sondern nur aufgrund von Verblendung entstanden sind, hat er alles noch erfahren, bevor er gestorben ist. So. Einfach mal nur so mal bisschen die Erinnerung auffrischen. Es steht nämlich alles in den Sutten drin. Wir lesen ja so gerne die Sutten, aber meistens überfliegen wir die Sutten, die uns nicht so gern gefallen. Und deswegen versuche ich das mal ein bisschen hervorzuheben, dass das nämlich auch da drin steht. Dass das der erhabene Buddha auch gesagt hat. Und dass er auch gesagt hat, wir müssen unseren Körper untersuchen. Hat er nämlich auch gesagt. Da gibt es nämlich auch eine schöne Sutta, wo er dann von der Hässlichkeit des Körpers gesprochen hat, in einer Versammlung von 500 Mönchen, und am nächsten Tag hat er den ehrwürdigen Ananda gefragt, wo denn die 500 Mönche sind, und dann hat ehrwürdiger Ananda gesagt, die haben sie alle umgebracht, die haben das so scheußlich gefunden. Er hat genauso von diesen Dingen gesprochen. Das heißt nicht, ne? Das heißt ja so schön, oder wir nehmen uns natürlich die Sutten zur Hilfe, die uns das leicht machen und sagen, ja, er geht ins erste Jhana, ins zweite Jhana, ins dritte Jhana, ins vierte Jhana, dann reflektiert er über seine früheren Leben und dann ist er erleuchtet. Na wunderbar, wunderschön. Warum hat der erhabene Buddha uns die anderen Sutten gegeben? Warum hat er uns das Gleichnis von der Säge gegeben? Warum hat er über Supa gesprochen? Warum hat er über Schmerz gesprochen und alle diese Dinge? Wenn das alles so wunderbar ganz einfach mit dem ersten, zweiten, dritten, vierten Jhana und dann ab in die Erleuchtung ging. Warum hat er selber gegen Mara ankämpfen müssen? In dieser einen Nacht. Die sieben Töchter des Maras oder die sieben Versuchungen oder wie auch immer. Ich kann mich da nicht so genau erinnern. Warum ist er selber vor Schmerz im Bemühen, die Erleuchtung zu verwirklichen, dreimal ohnmächtig geworden? Wenn das alles so ganz einfach wäre, das alles so ganz schnell auf dem Sitzkissen machen könnte. Warum hat der erhabene Buddha selber, ist er vor Schmerzen, weil er nicht nachgegeben hat, ist er vor Schmerzen dreimal ohnmächtig geworden? Der ehrwürdige Lehrmeister Mann, der Begründer der Waldtradition in Thailand, genau dasselbe. Er wollte einfach nicht nachgeben und ist vor Schmerzen dreimal ohnmächtig geworden. Einfach, weil er nicht aufgeben wollte. Er wollte einfach nicht aufgeben. Er hat gesagt, lieber gehe ich dabei drauf oder lieber verrecke ich oder lass das verrecken, was verrecken kann, als dass ich aufgebe. Und das ist immer wieder, und es kommt immer wieder, oder es wird immer wieder auf das hinauslaufen. In dem Moment, wo wir Schwierigkeiten haben, und die Schwierigkeiten bauen sich auf, dann müssen wir immer wieder durch dasselbe Problem. Lass doch das verschwinden, was verschwinden kann. Und konzentrieren wir uns auf das, was übrig bleibt. Und dann wird jedes Hindernis zu einem Vorhang aus Licht. Man schreitet einfach. Das ganze Hindernis, in dem Moment, wo man die hundertprozentige Entschlossenheit hat, dort durchzugehen, wird es auch verschwinden. Aber wenn man natürlich davon erwartet, dass es verschwindet, dann wird es immer größer und immer größer. Ein immer größerer Berg, ein immer unbesteigbarer Berg, immer größere Schmerzen, immer schwierigere Schmerzen. Weil wir einfach nicht bereit sind, das zu untersuchen, weil wir einfach nicht bereit sind, das zu verschwinden lassen, was sowieso verschwinden kann. Und das ist nichts anderes als Avijja. Avijja hat die größte Angst zu verschwinden. Und deswegen wird es uns in den größten Terror versetzen, das nicht verschwinden zu lassen. Und es wird alles benutzen. Und Avijja, oder wie das Dhamma, mir wird so schön gesagt, Avijja und das Dhamma, die teilen sich den Thron. Welchen Thron teilen sie sich? Sie teilen sich den Thron über das Kommando über die fünf Khandhas. Ist Avijja am Gange, dann wird Avijja das finden mit den fünf Khandhas, also mit den fünf Gruppen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, was die fünf Gruppen sind. Das ist der Körper, das ist Gefühl, das ist Gedächtnis, Erinnerung und Assoziationen und das ist Denken, Meinung, Ansichten und Bewusstsein. Also entweder hat Avijja darüber Kontrolle oder das Dhamma hat Kontrolle. Wenn Avijja die Kontrolle hat, dann machen wir das, was Avijja will. Und wenn das Dhamma die Kontrolle hat, dann machen wir das, was das Dhamma will. Und wenn wir anfangen mit dem Praktizieren, dann wird natürlich Avijja ganz schnell reinfunken und uns die größten Schmerzen bereiten, weil es ja genauso Kontrolle hat über das Vedana-Kanda oder über das Körper-Kanda oder über Erinnerungen, die unangenehme Gefühle hervorbringen, oder über Gedanken, die unangenehme Gedanken hervorbringen. Und dann wird es uns ganz schnell davon abhalten, weiter zu praktizieren. Ohne Frage. Und das ist der ganze Trick. Und wenn man sich das überlegt, warum das uns so lange und so seit ewigen oder Milliarden von Jahren unter Kontrolle hat, dann ist es aus diesem Grund. Es kann nämlich die fünf Khandhas, aus denen wir bestehen, genauso benutzen wir das Dhamma, diese fünf Khandhas benutzen kann. Zu unserem Nachteil, wenn das Dhamma benutzt, zu unserem Vorteil. Also wir, es liegt an uns, dem Tyrann von Avijja, die Macht abzustreiten. Abzukämpfen, abzuboxen. Wie auch immer. der wird nicht freiwillig. Avijja wird nicht freiwillig, wie jeder Tyrann in der Welt, nicht freiwillig die Macht oder die Herrschaft aufgeben. Das können wir uns gleich abschminken. Wenn wir nicht Avijja die Macht entreißen, dann wird Avijja keinen Jota weggehen. Das wird uns immer wieder vormachen, dass wir alle ganz toll praktizieren und meditieren und dass wir alle auf dem richtigen Weg sind, und im Hintergrund amüsiert sich das über unsere eigene Dummheit. Nichts anderes. Weil es, solange da keine unangenehmen Gefühle entstehen, solange da keine Hindernisse entstehen, spielen wir im Grunde genommen nur das Spiel von Avijja. Wenn wir nicht anfangen, mal in den heißen Brei zu treten, mal anzuschauen, was da wirklich ist, wo kommt denn die ganze Scheiße her? Wo kommt denn das ganze Dukkha her? Wo entsteht denn das ganze Dukkha? Wenn wir nicht irgendwann mal bereit sind, da wirklich reinzutreten in das Unangenehme, und seien es nur unangenehme Schmerzen, dann werden wir nicht weiterkommen. Wir werden immer wieder um den heißen Brei herum tanzen. Und Avijja freut sich natürlich im Hintergrund, weil es wird die Herrschaft nicht los. Wenn wir nicht tagtäglich den Hammer und den Meißel ansetzen, um da ein Stück aus dem Stein von Avijja zu schlagen, dann wird sich da auch nichts ändern. Wir glauben zwar, das ändert sich was, aber wie gesagt, die Blätter wachsen ganz schnell wieder nach. Die Blätter, die man mühselig, wo man denkt, die haben wir mühselig abgeschnitten, die wachsen ganz schnell nach. So. Und ich denke, damit, ja, 1,5 Stunden, damit denke ich dann, mache ich oder beende ich damit meinen Vortrag.